Kalkweiße Häuser, die auf gepflasterten Straßen und um einen Brunnen stehen. Aus dem plätschert quellfrisches Mineralwasser. Der Blick schweift auf 3000 Meter hohe Berge in der Ferne, die Gipfel noch schneebedeckt.
Auf der Bergspitze verläuft die Parkgrenze. Ah, ja. Die kommt diese Flanke nach hinunter. Also Schkol ist Nationalparkgemeinde. Mhm.
Und in den Ohren liegt ein Gemisch verschiedener Sprachen.
Allegra heißt freue dich, ist Ausdruck von Lebensfreude. Und vor 11 Uhr sagen wir Bundi, guten Tag. Nach 17 Uhr sagen wir Buenos Aires, guten Abend. Und bevor wir zu Bett gehen, sagen wir Buonanotte, dorma bien, insomnia dulce. Also gute Nacht, schlaf gut und träum süß.
Aber das machen wir noch nicht. Wir sagen Allegra, und zwar in Schkol.
Ich bin Jonas.
Und ich bin Anna.
Und in diesem Podcast folgen wir einem roten Faden. Der Rätischen Bahn nämlich, die uns durch den größten Kanton im Südosten der Schweiz fährt. Wir schauen aus dem Fenster, steigen ein und aus. Bei den Highlights des Alpine Circle, einer Rundreise durch Graubünden. Und euch nehmen wir mit auf diese Reise.
In der letzten Folge haben wir in der Region Davos Klosters Halt gemacht. In dieser Folge besuchen wir Schkol im Unterengadin. In der nächsten Etappe geht es dann schließlich nach Pontresina im Oberengadin. Was es dort überall und auf dem Weg zu entdecken gibt, was Graubünden ausmacht, seine Natur, Kultur und Kulinarik, das hört ihr in dieser Podcast-Staffel.
Das ist Überm Berg.
Abschnitt 2. Schkol.
Schkol liegt im Engadin, genauer gesagt im Unterengadin, und hat so 4.500 EinwohnerInnen. Zu Schkol gehören die Gemeinden Ardez, Ftan, Guarda, Sent und Tarasp. Unseren Besuch in Schkol starten wir mittendrin, im unteren Teil des Dorfes, der vom oberen Teil getrennt ist, durch eine, besonders im Mittelalter, wichtige Verkehrs- und Handelsstraße. Im historischen Dorfkern treffen wir den Mann, den ihr eben im Intro schon gehört habt.
Und es gibt alte Forscher und Reiseberichte, die erzählen, hier im Unterengadin hätten die Dörfer ausgesehen wie griechische Inselsiedlungen.
Also, Santorini in den Bergen.
Ja, genau.
Das ist
Peter Langenecker.
Und Peter führt uns heute durch das Santorini der Berge. Peter ist Architekt und seines Berufs wegen vor 41 Jahren nach Schkol gekommen. Ursprünglich wollte Peter nur 5 Jahre in Schkol bleiben. Das hat nicht so ganz geklappt. Denn Peter kann sich sehr begeistern für die Region und vor allem ihre Architektur. Er gibt Führungen durchs Dorf und die Schkoler Kirchen und ist in der Bau- und Planungskommission der Gemeinde. Aber damit nicht genug, Peter ist auch Präsident des Unterengadiner Regionalmuseums.
Das ist ein altes, aber sehr gut erhaltenes Engadiner Bauernhaus, das man besichtigen kann. Und genau wegen diesen Engadiner Bauernhäusern sind wir hier.
Wir machen uns mit Peter also auf den Weg zum Museum und laufen dabei die gepflasterten Straßen entlang, die durch den historischen Dorfkern führen. Und wir halten immer wieder kurz an. Denn schon auf dem Weg zum Museum lässt sich einiges über die Geschichte von Schkohl, seiner Kultur und Architektur lernen.
Die vorhin erwähnte Handelsstraße, die durch das Engadin und Schkohl führt, hat vor einiger Zeit dafür gesorgt, dass es den Menschen hier finanziell ziemlich gut geht.
Die haben ja einen großen Reichtum in dieses Gebiet gebracht.
Die Einheimischen haben an durchfahrende Produkte verkauft, zum Beispiel Salz. Sie haben aber auch Pferde beschlagen, Wagen geflickt, Übernachtungsmöglichkeiten angeboten oder Mautstellen eingerichtet und dafür einen kleinen Obolus kassiert. Den Reichtum, den sie damit nach und nach erwirtschaftet haben, den konnte man dem Ort ansehen. Beziehungsweise, man kann das immer noch. Anhand der Engadiner Bauernhäuser nämlich, die damals gebaut wurden und auch heute noch das Dorfbild prägen. Santorini, ihr erinnert euch.
Also das ist wenn nicht das älteste noch erhaltene Bauernhaus im Engadin. Wurde bei der Renovation zusammen mit der kantonalen Denkmalpflege wieder in den weiß gekalkten Zustand versetzt, wie es ursprünglich war. Stellt euch alle Häuser in diesen Dörfern genau so vor.
Ja. Ein Engadinerhaus hat typischerweise dicke Steinmauern aus Naturstein. Traditionell weiß gekalkt, mit tiefen kleinen Fenstern. Runde Holztore als Eingänge. Einige haben Obergeschosse aus dunklem Holz, flache Dächer mit Schiefersteinplatten gedeckt. Ein typisches Element ist auch die Bank vor dem Haus.
Diese Bänke, die man überall vor den Häusern sieht, auf Romanisch Vamporta, der Teil vor dem Tore, eine wunderbare soziale Einrichtung. Man setzt sich auf diese Bank, es kommt ein Gast daher, ein Nachbar, ein Freund, man unterhält sich, vielleicht gibt es noch was dazu. Und früher hat man da die Dorfchronik verhandelt, natürlich auf diesen Bänken. Da war Leben in diesen Dörfern.
Die meisten Engadiner Häuser in Schkohl sind so um die 400 Jahre alt, sagt Peter. Nach dem 30-jährigen Krieg wurden viele Dörfer hier im Engadin zerstört und anschließend wieder aufgebaut.
Und ihr seht, die Fenster sind unregelmäßig angeordnet. Also es gibt keine horizontalen oder vertikalen Fensterreihen, die diese Fassaden optisch zerschneiden würden. Weil die Idee des Engadiner Hauses ist eine luxuriöse, schützende, bergende Schale, um den Wohnbereich der Menschen zu legen. Und diese Schale, die wollte man nicht optisch zerschneiden durch Fensterbänder, horizontal oder vertikal. Ja.
Das Weiß der Häuser sagt übrigens auch etwas über die Engadiner selbst aus. Davon ist Peter überzeugt.
Vielleicht wisst ihr, jede Farbe enthält Schwarz. Also hellgelb enthält wenig Schwarz, dunkelblau enthält viel Schwarz, aber jede Farbe enthält Schwarz. Und wenn ich jetzt aus einer farbigen Umgebung etwas herausstechen lassen will, zeigen will, mache ich etwas, das praktisch kein Schwarz enthält, das ist weiß. Also ein weiterer Grund für die ursprünglich weißen Häuser hier im Engadin, weil die Engadiner waren stolze Menschen. Die wollten ihr Haus zeigen.
Ja, das haben sie geschafft, wie ich sage.
Also diese Wissenschaft, optische Gesetzmäßigkeiten, hell und dunkel, schwarz und weiß, die hatten das wie im Blut.
Und die Engadiner Häuser zeichnet noch was aus. Sie sind an der Außenwand verziert, mit sogenanntem Sgraffito.
Sgraffito kommt vom italienischen Wort graffiare, das heißt kratzen.
Das ist also eine Kratztechnik, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Italien ins Engadin gelangte. Man trägt dafür auf den Hausmauern zuerst einen grauen, dann einen hellen Putz auf. Während der noch feucht ist, kratzen die KünstlerInnen mit einem Nagel oder Stift die Sgraffitos in die Wand. Läuft man durch Schkohl, entdeckt man ganz unterschiedliche.
Diese Wellenlinie um den Eingang und unter dem Dach, In der Fachsprache nennt man das einen laufenden Hund, diese Dekorationsform.
Ja.
Und die symbolisierte einmal das Wasser. Und so konnte man auch den Menschen das Auf und Ab im menschlichen Leben in Erinnerung rufen.
An anderen Häusern sieht man zum Beispiel eine liegende Acht oder eine fortlaufende Linie einmal ums Haus. Beides steht für Unendlichkeit. Oder Sonnenräder, die Fruchtbarkeit und Kreativität symbolisieren. Andere Häuser sind mit Fischen verziert, denn...
Habt ihr je einen Fisch mit geschlossenen Augen gesehen?
Nee.
Ganz sicher nicht, weil,
das wär ein Wunder.
Weil Fische haben keine Augenlider.
Ja.
Die können die Augen nicht schließen. Die haben 24 Stunden pro Tag und 7 Tage die Woche die Augen offen und bewachen die ganze Zeit das Haus. Ja, das ist der Sinn von Fischdarstellern.
Draußen wacht also der Fisch über seine Hausbewohner. Wie die im Innern der Häuser gelebt haben, sieht man auch bei einem Besuch des Engadiner Regionalmuseums noch gut, an dem wir ankommen. Das Museum war früher ein ganz normal genutztes Bauernhaus. Und gewohnt haben hier nicht nur dessen menschliche BesitzerInnen, sondern auch ihr Vieh. Alle unter einem Dach.
Das ist das Prinzip auch hier. Unter diesem Gang, unter dieser Bank, gibt es einen weiteren Bogeneingang. Und das war der Eingang für das Vieh, für die Tiere. Weil so ab 14, 1500 sind sämtliche Teile, die einen Bauernhof bilden, hier im Engadin unter ein Dach zusammengefügt. Mensch und Tier unter dem gleichen Dach. Unter Stube, Küche und Vorratsraum waren Kellerräume, wo man vor allem Milchprodukte aufbewahrt hat, Käse, Butter und so weiter. Heute sind das übrigens hervorragende Weinkeller. Ich spreche aus Erfahrung.
Wir machen mit Peter eine kurze Tour durchs Museum und blicken in die voll ausgestattete Küche, besuchen den Weinkeller, also Vorratsraum, ein ehemaliges Schlafzimmer mit aus heutiger Sicht winzigem Bett, das so klein ist, weil die Menschen hier früher sitzend geschlafen haben, erzählt Peter. Aus Angst, sie könnten nicht mehr aufwachen. Und zu guter Letzt schauen wir uns in der gemütlichen Stube um. Eine Art Wohnzimmer mit großem Esstisch und Eckbank, in der Peter seine Führungen normalerweise mit einem Apéro verabschiedet.
Also man sieht das in Originalzustand beinahe. Ich habe schon gehört von Leuten, die haben gesagt, wir haben den Eindruck, der Bauer sei nur gerade zur Tür raus und komme wieder zurück. Wir lassen das Gebäude effektiv möglichst original. Ja.
Von der Stube blickt man geradewegs auf einen der vielen Brunnen Schkohls, der auf der Mitte des Platzes vor dem Haus steht. Und auch anhand dieses Brunnens gibt es viel zu erzählen. Zum einen,
weil wir haben ja gehört, dass auch die Tiere in den Häusern waren.
Ja.
Und deshalb war es für diese Bauersleute absolut zwingend, dass sie von der Stube auf den Brunnen gesehen haben.
Mhm.
Deshalb hat man die so angeordnet, sofern es ging.
Aber auch das Wasser, das aus dem Brunnen kommt, ist besonders.
Und hier sehen wir drei Wasserhahne an diesem Brunnen. Aus dem mittleren und aus dem, der hier zu uns schaut, kommt normales Bergquellwasser raus, also das Trinkwasser, das wir auch in den Häusern haben. Und aus dem hinteren echtes Mineralwasser. Weil von den über 20 verschiedenen Quellen sind 5 gefasst und man kann an 5 Brunnen in Schkohl direkt ab Brunnenhahn Mineralwasser trinken.
Und zum Mineralwasser von Schkohl wollen wir mehr lernen. Wir verabschieden uns deswegen von Peter, der uns für den weiteren Weg durch diese Folge noch was Wichtiges mitgibt.
Auf weißen Fassaden gibt es das schönste Lichtschattenspiel. War eigentlich eine sinnliche Veranstaltung und war Ausdruck der Lebensfreude der Engadiner. Und diese Lebensfreude zeigte sich nicht nur in der Gestaltung der Häuser, sondern auch in dem Gruß, indem wir uns zwischen 11 Uhr vormittags und 17 Uhr nachmittags begrüßen. Allegra heißt Freue dich, ist Ausdruck von Lebensfreude. Wunderschöner Gruß.
Ja, total.
Und vor 11 Uhr sagen wir Bundi, guten Tag. Nach 17 Uhr sagen wir Buenos Aires, guten Abend. Und bevor wir zu Bett gehen, sagen wir Buonanotte. Dorma bein, in Sömdja Dutsch. Also, gute Nacht. Schlaf gut und träum süß. Das als Crashkurs in Unterengadiner Romanisch. Ja.
Mit immerhin 5 neuen Worten im Wortschatz und kleiner Spoiler, das sollen diese Folge noch mehr werden, setzen wir unsere Tour durch Schkol also fort.
Auf zum Startpunkt für die nächste Etappe. Verschieben den Fokus von Häusern zu Brunnen und wechseln die Experte. Denn mit Mineralwasser kennt sie sich aus.
Ich heiße Sabina Streiter. Ich lebe seit 2001 hier im Engadin.
Die längste Zeit ihres Lebens war Sabina Streiter hauptberuflich Kung-Fu-Trainerin. Trainerin für Qigong, Meditation und Yoga.
Also die Gesundheit spielt in meinem ganzen Leben schon eine wichtige Rolle. Ich habe dann hier die Mineralquellen entdeckt und meine Faszination dafür.
Ihre Faszination, die kann man deutlich spüren.
Also wenn ich müde bin, wenn ich erschöpft bin, setze ich mich da an die Quelle, trinke meine 2 Glas Wasser und bin gerade wieder gepusht. Also das ist kein Spruch. Das ist tatsächlich so.
Und an der Faszination wollen wir gerne teilhaben. Wir wollen mehr über die Mineralwasserquellen erfahren, die hier rund um Schkol entspringen.
Und deswegen wollen wir mit Sabina genau diese besuchen. Sabina bietet nämlich professionelle Touren entlang der Quellen der Region an. Unter anderem. Aber dazu später mehr.
Wir starten unsere Tour circa 30 Gehminuten vom Bahnhof in Schkol entfernt. Wir stehen in einer sogenannten Trinkhalle, direkt neben einem Fluss, dem Inn. Ein Stück weiter ein Kurhotel, das Schkol Palace, früher Kurhaus Tarasp. Auf der anderen Uferseite steht ein altes Badehaus, das heute als Kulturzentrum genutzt wird. In der Trinkhalle selbst ist ein Brunnen installiert. Aus ihm kommt, und das ist jetzt keine Überraschung, Mineralwasser.
Wir sind jetzt hier an der Carola-Quelle, Mineralquelle, benannt nach der Königin Carola von Sachsen, die wir heute als Influencerin bezeichnen würden. Sie war um 1900 häufig Kurgast hier und sie hat für die Mineralquellen hier große Werbung gemacht und deswegen hat man ihr zu Ehren diese Quelle hier, diese Mineralquelle, Carola-Quelle genannt.
Vor Jahrzehnten war die Trinkhalle um die Carola-Quelle noch ein Souvenirgeschäft.
Wo es alles zu kaufen gab. Ihr seht hier, was es da alles gab.
Wir gucken gemeinsam auf die Fotografien, die in der Trinkhalle ausgestellt sind und ihre Geschichte erzählen. Kaufen konnte man im Souvenirgeschäft.
Kunst- und Galanteriewarenhandlung.
Reisebücher und Landkarten.
Fotografien. Geschnitzte und gemalte Berner Holzwaren, ja.
Gepresste Alpenblumen.
Elmwaren, Mercerie und Kurzwaren, Parfümerie, Zigarren.
Schokolade.
Und eine Leihbibliothek mit 800 Bänden.
Und Trinkgläser. Und zwar, um sich Mineralwasser abzufüllen. Denn zu der Zeit, als dieses Souvenirgeschäft hier boomte, hatte der Kur- und Bädertourismus hier in Schkol seine Blütezeit.
Und deswegen war ja auch Carola hier, um Mineralwasser aus Schkol zu trinken und darin zu baden. Das Souvenirgeschäft um die Carola-Quelle ist mittlerweile umgezogen. Man kann sich aber auch heute noch Mineralwasser von der Carola-Quelle in der Trinkhalle genehmigen. Und die Gäste, die das tun, kommen immer noch.
Insgesamt gibt es in Schkol über 40 Mineralwasserquellen. Die tragen Namen wie Bonifatius, Wie, Klotzer oder Lucius. Erstmals urkundlich erwähnt wurden die schon im 14. Jahrhundert. Anders als die Carola-Quelle sind die meisten Quellen sogenannte artesische Quellen. Das heißt, sie kommen, ganz vereinfacht gesagt, aus eigenem Druck an die Oberfläche. An jeder der Scholer Mineralwasserquellen gibt es Beschilderungen, an denen man den Mineralgehalt des jeweiligen Mineralwassers ablesen kann.
Und wenn ihr bedenkt, dass in der Schweiz ein Mineralwasser ab 1500 Milligramm pro Liter Mineralien als mineralreich gilt, hochmineralisiert, haben wir jetzt hier fast 6000 Milligramm pro Liter.
Ja.
Ja, das ist also viel.
Ja.
Das könnt ihr in der Schweiz nirgendwo kaufen.
Ja.
Nach dem Besuch bei Carola und nachdem wir uns ein bisschen was für später abgefüllt haben, besuchen wir weitere Brunnen und Quellen mit Sabine. In Schkol gibt es mehrere Wege, die Besuchende entlanglaufen können. Den Weg Klang der Quellen zum Beispiel oder die Schkoler Brunnentour entlang der Dorfbrunnen. Wir laufen mit Sabina los zum Wiebrunnen.
Die Quelle entspringt oberhalb am Dorfrand und wird hier schon seit dem 16. Jahrhundert ins Dorf in den Brunnen geleitet. Ihr seht ganz deutlich
Eisen, genau, rotes Eisen.
Eisen hat eine besondere Eigenschaft, erklärt Sabina. Es fällt beim Kontakt mit Sauerstoff aus.
Das heißt, wenn ihr dieses Mineralwasser abfüllt, dann ist morgen in der Flasche unten, habt ihr so einen roten Satz von Eisen. Ja? Dann ist das Eisen für den Körper nicht mehr verwertbar. Die Bioverfügbarkeit für den Körper ist nur direkt hier an der Quelle. Ja. Das ist auch der Grund, warum die Kurgäste, besonders die Frauen, ja, bei Schwangerschaften, nach schweren Geburten, nach großen Blutverlusten, auch durch die Menstruation, aber auch nach schweren Operationen, warum die Kurgäste hierher reisen mussten, um ihren Eisenhaushalt zu stabilisieren.
Ja.
Es gab keine andere Möglichkeit. Ja. Es gab keine Tabletten, nichts. Und das geht nur direkt ab Quelle.
Bei vielen der Brunnen in Schkol fließt Mineralwasser aus einem Wasserhahn und Trinkwasser aus einem daneben.
Das ist jetzt Trinkwasser. Trinkwasser untersteht dem Gesetz für Trinkwasser und Gebrauchswasser für den täglichen Bedarf und für Duschanlagen, Bäder und so weiter. Ist ein Gesetz für sich. Mineralwasser untersteht der Getränkeverordnung im Lebensmittelgesetz. Das hier ist ein Lebensmittel und das ist Trinkwasser.
Und Trinkwasser und Mineralwasser sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, ein Trinkwasser wird niemals ein Mineralwasser sein. Und es ist gesetzlich geregelt, was ein Mineralwasser zum Mineralwasser macht. Um in Deutschland ein Mineralwasser mit diesem Namen zu verkaufen, muss man zum Beispiel seine Quelle amtlich anerkennen lassen. Und es gibt nur sehr wenige Verfahren, die erlaubt sind, um natürliches Mineralwasser zu behandeln.
Mit unserem flüssigen Proviant im Gepäck gehen wir weiter. Zum nächsten Brunnen.
Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Mineralwasserbrunnen.
Ja. Ich nehme hier noch für
dich. Ja, ich auch, tatsächlich.
Am Brunnen am Kirchgemeindehaus kann man den Beginn des Kur- und Bädertourismus nachvollziehen. Sabina erklärt.
Das hier ist das heutige Kirchgemeindehaus. Das war noch im 18. Jahrhundert das Gasthaus zum Schwarzen Adler. Und dort haben die Jungen hier aus dem Dorf schon eimerweise das Wasser von der Wiehquelle geholt und haben das hier in Holzbottiche gefüllt. Es wurde erwärmt und so konnten die ersten Kurgäste schon baden. Das waren natürlich alles Wissenschaftler. Ich sage jetzt betont Wissenschaftler. Ich gendere nicht, weil es waren Wissenschaftler. Ja, ja, die im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert hierher gewandert sind, um die Mineralquellen auszuprobieren. Mhm. Und die haben dann hier in diesen Holzzubern gebadet.
Und natürlich probieren wir auch dort. Wir gehen weiter.
Wir sind hier am sogenannten Eichhörnchenbrunnen. Ihr seht hier das schöne Eichhörnchen, was über die Mineralquelle wacht.
Und auch vom Eichhörnchenbrunnen, aus dem das Mineralwasser der Klotzerquelle fließt, wird ein Schluck genommen.
Jawohl. Mach du. Auch wieder Eisen.
Und hier lohnt es sich erstmal zu riechen, vor allen Dingen, bevor ich trinke. Oh, oh. Ja. Deswegen trinke ich nicht.
Oh, oh.
Ja.
Oi.
Schwefel.
Schwefel, ja, genau. Stimmt. Faule Eier. Ja. Ja. Deswegen, es lohnt sich schon, am Wasser zu riechen, bevor ich es trinke.
Ja.
Ich trinke das jetzt nicht gern.
Mhm.
Also wenn ihr mich nach der.
Trinkbar.
Ist es trinkbar? Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welches ich gar nicht gerne trinke, ist es das hier.
Mhm. Das kann ich mir schon beim Geruch vorstellen.
Ja. Ja.
Aber wir sind jetzt nur 5 Minuten gegangen und es ist ein völlig anderes Wasser. Völlig.
Es schmeckt aber besser, als ich gedacht hätte.
Okay. Es schmeckt besser, als es riecht.
Als es riecht.
Ja.
Na, immerhin. Vom Eichhörnchenbrunnen aus verlassen wir das Dorf und gehen ein Stück entlang der Klotzer ins Klotzertobel. Also die Klotzerschlucht. Und nach nur 5 Minuten machen wir auf Sabinas Anweisung Halt. Denn direkt aus dem Felsen, links neben uns, tropft Mineralwasser. Wir halten unsere Gläser darunter und fangen tropfenweise quellfrisches Mineralwasser auf.
Das ist toll, oder?
Das schmeckt lecker. Ja. Das ist jetzt eine von den unendlich vielen Mineralquellen, die hier einfach entspringen. Und hier besonders schön die Quelltuffe. Und ihr seht, das ist nicht rot, die enthält kein Eisen. Ja. Ja. Und der Geschmack ist wieder sehr rund,
ja,
weich, lieblich.
Ja, wirklich lecker. Mm, toll.
Das heißt, es ist noch wichtig, Mineralwasser kommt mikrobiologisch einwandfrei aus dem Erdinneren.
Weil es gefiltert ist.
Genau.
Ja.
Es kann direkt getrunken werden, so wie wir das jetzt hier machen.
Ja.
Direkt aus dem Felsen. Wir sind jetzt wieder so ein paar Minuten gelaufen, 2, 3.
Ja. Und schmeckt wieder
das
ganz
schmeckt
anders.
Wieder ganz anders.
Ja, das stimmt.
Dass in der Region um Schkol so viele unterschiedliche Mineralwasserquellen auf engem Raum entspringen, das hat einen Grund. Und der heißt Unterengadiner Fenster. Das Unterengadiner Fenster ist vereinfacht gesagt ein geologisches Fenster, so eine Art Riss, durch den tiefere Gesteinsschichten sichtbar werden. Und hier im Unterengadin und um Schkol tritt dadurch der sogenannte Bündner Schiefer zutage. Und aus diesem Bündner Schiefer entspringt das Schkoler Mineralwasser.
Und das entsteht so. Regen- oder Schmelzwasser dringt durch Brüche, Poren oder andere kleine Öffnungen in den Untergrund. Je nach Weg, den das Grundwasser nach oben nimmt, tritt es als normales Trinkwasser oder hochmineralisiertes Mineralwasser nach oben. Das hängt von der Dauer ab, die das Wasser im felsigen Untergrund verbringt. Es hängt davon ab, wie tief das Wasser in den Untergrund dringt, und es hängt vom Druck und der Temperatur ab, die da unten herrschen.
Und je nach durchflossenem Gestein löst das Wasser Elemente wie Natrium, Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen, Chlorid oder Sulfat aus dem Gestein und wird so angereichert. Einige Schkolerquellen verbringen bis zu 5 Jahren im Untergrund. Lishana zum Beispiel. Andere wie Lucius ganze 25 Jahre.
Dazu, wie die Mineralwasserquellen entdeckt wurden, gibt es übrigens eine Sage.
Also die Sage geht, dass die Mineralquellen von Schkol Tarasp von einem Hirtenjungen gefunden wurden, der mit seiner Ziegenherde unterwegs war. Und die Ziegen haben dann geleckt und dann hat er gesehen, ah, das ist ein besonderes Wasser. Das ist die Sage.
Diesem besonderen Wasser widmet sich Sabina mit ihren Führungen. Sie bietet aber im Rahmen einer Komplementärtherapie auch Wassersprechstunden an. Sie ist zertifizierte Schweizer Wassersommelier und bietet Mineralwasserdegustationen und Seminare an. Und deswegen führt Sabina am Ende unserer Tour eine kleine Degustation mit uns durch. Probiert haben wir zwar schon, das habt ihr ja gehört, aber jetzt machen wir das Ganze nochmal so richtig professionell.
Und wenn wir hier jetzt das Wasser aus dem Unterengadin trinken, die natürlichen Mineralquellen, trinken wir das Unterengadin pur.
Wir setzen uns in einen prunkvollen Saal im Hotel Villa Post in Vulpera.
Toll.
Da fühle ich mich direkt ganz underdressed. Fühlst dich zu Hause.
Sabina stellt 4 Gläser auf die weiße Tischdecke vor uns. 3 Gläser für 3 verschiedene Mineralwässer, 1 für Trinkwasser. Zum Neutralisieren.
Ich fange schon mal an einzuschenken. Wir haben hier das Mineralwasser Nummer 1. Und das am besten ist, ihr stellt die Gläser so in der Reihenfolge. Gut, das ist also Mineralwasser Nummer 1.
Die Degustation findet in 2 Etappen statt. Etappe 1 nur mit den Mineralwässern. Nummer 2 als Food Pairing, für uns heute mit einem Schweizer Bergkäse, um zu sehen, ob und wie das Mineralwasser das Geschmackserlebnis beeinflusst.
Oh, hat geploppt. Was sagt uns das?
Kohlensäure.
Kohlensäure, genau.
Bei einer Degustation nutzt man seine 5 Sinne, erklärt uns Sabina. Sehen, riechen, fühlen und schmecken.
Und natürlich, Stichwort Kohlensäure, hören.
Beim ersten Schluck, den wir jetzt nehmen, geht es um die Haptik, um das Mundgefühl. Wie fühlt es sich im Mund an? Hat es Kohlensäure? Wir reden bei der Degustation, hat es eine zarte Perlung, eine kräftige Perlung? Ist es dynamisch, spritzig? Fühlt es sich samtig weich an? Fühlt es sich erfrischend an? Mhm. Ja? Dann beim zweiten Schluck, da geht es um den Geschmack und den Ausklang. Wie schmeckt es im Gaumen? Und da ist es dann möglich, die Mineralien wahrzunehmen, zu schmecken. Und dass ihr so nachspürt, okay, ist es jetzt süß, sauer, salzig, ist es blumig, leicht herb, hat es fein säuerliche Anklänge, markante salzige Noten, blumige salzige Noten, dezente Süße. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an zu degustieren.
Also hören wir, ob's ploppt, gucken wir an, wie es vom Glasrand hinabläuft. Je öliger es aussieht, desto stärker mineralisiert ist es. Wir riechen, fühlen im Mund und schmecken.
Gut.
Dann, die Fantasie, die ist, das riecht nach wie ein Stein, was ja nicht komplett.
Ja, genau, genau. Das ist ein ganz wichtiger Beschrieb. Es riecht steinig, ja. Es kann auch metallisch riechen oder es kann.
Also würde ich sagen, eindeutig Steinfahrnote.
Sehr schön. Schöne Steinnote, ja. Wie würdest du es beschreiben vom Mundgefühl?
Samtig.
Schön. Wunderbar, genau. Es ist ein ganz samtiges Wasser. Wie würdest du es beschreiben, Annalena? Hättest du auch ein Wort?
Also ich, wenn ich da so drauf gucke, im Gegensatz zum Trinkwasser hat es ja eine ganz leichte, weiß nicht, ob es eine feine Perlage ist, aber so ein bisschen schmeckt man das, ein bisschen was perlt.
Genau. Stimmt. Eine ganz, ganz feine Perlage.
Wie soll man das beschreiben?
Nicht säuerlich, aber.
Nee, wie so ein bisschen belebt.
Also genau.
So, ja, stimmt.
Pelzig.
Ja, so.
So pelzig, genau. So können wir einen Kalziumgehalt wahrnehmen. Mhm. Ist auf jeden Fall anders als das vorherige, ne? Es ist anders. Und jetzt die Sprache finden dafür. Mhm. Das ist die Kunst.
Ja. Lebendig, würde ich sagen.
Sehr schön. Lebendig, ja. Wunderbar.
Manche Mineralwasser schmecken weniger intensiv, andere dafür umso mehr.
Ja, also wirklich.
Annalena vertritt jetzt das ganze Gesicht.
Das zieht richtig so ein bisschen zusammen im Mund.
Ja. Mhm. Sehr intensiv.
Und nachdem wir unsere Einschätzung abgegeben haben, löst Sabina irgendwann auf und erzählt uns mehr zu den Mineralwässern, die wir hier gerade degustiert haben.
So. Ich löse das jetzt mal auf. Ja. Wir haben das erste Mineralwasser, was wir degustiert haben, das war die Chalcina Tulay Mineralquelle. Die hat eine Gesamtmineralisation von 1300 Milligramm pro Liter. Das liegt also so in dem Bereich, wie ihr auch viele Mineralwässer kaufen könnt. Mhm. Der Brunnen steht unten auf dem Dorfplatz in Schkul. Und die Leute, die ringsherum wohnen, trinken das wie Trinkwasser.
Ja. Mhm.
Ja, die holen sich das täglich und das könnt ihr auch trinken wie Trinkwasser. Bei der zweiten, das ist die Carola-Quelle, die wir eben auch besucht haben, wo ich auch schon was zu erzählt hatte. Eine Gesamtmineralisation von 1980 Milligramm. Das ist also schon deutlich mehr. Das ist ein Energy-Drink.
Ja.
Ja, das ist ein richtiger Energy-Drink.
Ja.
Das ist ein Powershot. Wenn wir jetzt zur letzten, die wir degustiert haben, die Lijana-Quelle mit einer Gesamtmineralisation von 11.000 Milligramm pro Liter. Eine Wassersensation. Ja, ihr Lieben, dann sind wir am Ende mit unserer Mineralwasserdegustation.
Ganz vielen Dank.
Wir machen uns gut hydriert und mineralisiert auf, um unsere nächste Gesprächspartnerin zu treffen. Nachdem wir von Peter gelernt haben, wie die Engadiner wohnen und von Sabina gehört haben, was sie trinken, wollen wir nunmehr darüber erfahren, wie sie sprechen. Auf Rätoromanisch oder einfach Romanisch nämlich.
Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Der Crashkurs von Peter in Romanisch, der war hilfreich. Aber wir wollen mehr über diese Sprache erfahren, die eine der Schweizer Landessprachen ist und die hier im Unterengadin ganz aktiv gesprochen wird.
Cella patria fis clara e senza confins, in sulai fitch fitch jelk sedules la celur e las notz pleines da dair greif, la bosch in flur centines la rumur de milieres d'insects. Ed il zön, quel fis quiet cun zömmis vöz ni alps ni nairs. La in clur der ratsch senza contrada, bei eis in uandas.
Das ist Gianna Cardonau.
Ich bin hier im Unterengadin aufgewachsen, in Schkol. Also ist Romanisch eine meiner ersten Sprachen. Die Vatersprache eigentlich, aber auch die Sprache der Umgebung.
Und das, was sie da gerade vorgelesen hat, ist eines ihrer Gedichte auf Rätoromanisch. Beziehungsweise Romanisch, das kann man synonym verwenden. Gianna Cardonau ist nämlich Autorin. Sie schreibt Lyrik auf Romanisch und Deutsch und arbeitet bei der Lia Romancia. Das ist die Dachorganisation aller Vereine, die sich für die romanische Sprache einsetzen. Dort ist Gianna für die Kulturförderung verantwortlich.
Wir treffen Gianna im Museum Stamparia Strada, im Ort Strada bei Schkol. Das Museum beherbergt eine Sammlung romanischer Druckkunst. Vom Ende des 17. Jahrhunderts bis Ende des 19. war hier eine Druckerei zu Hause. Romanisch Stamparia. Das Museum ist übrigens auch ein altes Engadinerhaus. Man kann hier also auch die traditionelle Wohnkultur nachvollziehen. Ein guter Ort also, um mehr über die Geschichte der romanischen Sprache zu lernen. Wir sitzen mit Gianna in der holzvertäfelten Stube.
Also das Romanisch ist wie alle anderen neolateinischen Sprachen dadurch entstanden, dass die Römer dieses Gebiet Rätien erobert haben.
Dieses Gebiet ist Graubünden, wo Romanisch auch heute noch aktiv gesprochen wird. Unter anderem hier im Unterengadin. Das Latein der Soldaten damals habe sich also mit den Sprachen, die hier in Graubünden gesprochen wurden, vermischt, erklärt Gianna. Das erste offizielle Dokument auf Romanisch, das ist ziemlich alt.
Also im 10. Jahrhundert gab es das erste Zeugnis mit Tinte. Es hat irgendein Mönch, der Bibeln kopiert hat ausprobiert, ob die Feder funktioniert und hat auf Romanisch so ein halber Satz geschrieben. Und das nennt sich der Würzburger Schriftversuch.
Ende des 19. Jahrhunderts habe der Kanton Graubünden in seiner Verfassung Romanisch dann als kantonale Landessprache festgeschrieben, neben Italienisch und Deutsch.
Und dann auch Anfang 20. Jahrhundert wurde die Region germanisiert. Und dann, wie so als Gegenbewegung, hat sich dann gleichzeitig wahrscheinlich haben einfach Personen, so die Gelehrten von hier, gesagt, nein, wir müssen unsere Sprache verteidigen und schützen.
Das nennt man romanische Renaissance. Ungefähr dann haben sich erste Vereine gegründet, die das Ziel hatten, die Sprache zu schützen, erklärt Gianna. So wie der Dachverein, der später dazu kam, die Lia Romancia.
1938 wurde Romanisch auch Schweizer Landessprache. Gianna sagt, in einer Atmosphäre der geistigen Landesverteidigung. Mit Blick auf die Großmächte nebenan, Italien und Deutschland, die Krieg führen wollten.
Und die Schweiz hat sich gesagt, weil die Schweizer Sprachen sind ja Deutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch. Und Romanisch ist die einzige, die nur in der Schweiz gesprochen wird. Und das gab dann so eine Besinnung auf diesen Wert, diesen Schweizer Wert. Wir sind weder Italiener noch Deutsche. Und aus diesem Grund wurde das in der Volksabstimmung mit 92% ja angenommen. Das ist ein unglaubliches Resultat.
Seitdem steht die romanische Sprache sozusagen unter Schutz.
Ganz genau. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, der Artikel 70, der festschreibt, dass die romanische und italienische Sprache, die sozusagen die zwei Minderheitensprachen in der Schweiz sind, erhalten und gefördert werden sollen.
Aber auch darüber hinaus bringt der Status Landessprache einige Vorgaben mit sich, die für den Erhalt natürlich erstmal von Vorteil sind.
Und das hat zur Folge, dass in politischen romanischen Gemeinden oder zweisprachigen Gemeinden romanische oder zweisprachige Schulen geführt werden müssen. Die öffentliche Verwaltung muss auf Romanisch geführt werden oder zweisprachig. Die Beschriftungen, die öffentlichen, müssen zweisprachig sein. Sind sie nicht immer, aber müssen, da können wir uns dann wehren. Und das hat zur Folge, dass sie einfach verankert ist, also dass es nicht so einfach ist, sie juristisch, politisch zu verdrängen.
Trotzdem, sagt Jana, ist es ganz so einfach nicht. Denn demografische Veränderungen, also der Wegzug von Menschen, die Romanisch sprechen, und der Zuzug von denen, die es nicht tun, sind natürlich viel stärker, als das noch früher der Fall war. Ein wachsender Tourismus stärkt eher Deutsch und Englisch. Der Kanton muss in wichtigen Belangen zwar auf allen vier Sprachen kommunizieren, aber was genau sind denn wichtige Belange? Die Zahl der Menschen, die aktiv Romanisch sprechen, die sinkt also.
Wir sind so wenige, wir sind heute zwischen 45.000 und 60.000.
Und deswegen setzt sich die Lia Romancia für den Erhalt und die Förderung der Sprache über die Grenzen des Kantons Graubünden hinweg ein.
Weil im Sprachgesetz des Kantons ist festgelegt, dass das Geld, was da kommt, dass wir das im Kanton benutzen dürfen, weil da ist das traditionelle Sprachgebiet. Und da inzwischen etwa 50% der sprechenden, romanisch sprechenden nicht mehr in den angestammten Talschaften wohnen, ist es wichtig, dass wir das auch außerhalb vom Kanton tun können oder auch schon in Graubünden außerhalb der Stammgebiete.
Ein wichtiger Bereich ist hierfür der Bildungsbereich.
Und das war in halt außerhalb Graubündens war das lange einfach die drei: Deutsch, Französisch, Italienisch. Und ab diesem Jahr ist es möglich, in den meisten Kantonen, noch nicht überall, aber auch Romanisch zu wählen. Und das ist schon sehr wichtig, dass einfach das heißt, dass wenn man nicht da lebt, wo Romanisch gesprochen wird und wo die Schulen geführt werden müssen, auf Romanisch oder zweisprachig, dass man die Sprache nicht gleich komplett verliert oder dass es keine Möglichkeit mehr gibt, diese zu lernen als junge Person.
Seit 2014 gibt es außerdem eine rätoromanische Schule in Zürich für Kinder romanischer Eltern. Seit 2019 wird die Schule betrieben. Jeden zweiten Mittwochnachmittag können Kinder vom Kindergartenalter bis in die Oberstufe hier lernen. Eine romanische Krippe gibt es in Zürich übrigens auch.
Romanisch ist übrigens nicht gleich romanisch. Es gibt insgesamt 5 Idiome. Im romanischen Kontext versteht man unter Idiom eine verschriftlichte Sprache. Im Gegensatz zum Dialekt zum Beispiel, der ja keine standardisierte Schriftsprache ist. Alle 5 romanischen Idiome haben eine eigene Grammatik und Literatur. Entstanden ist diese Sprachvielfalt, weil die Täler des Kantons früher stärker voneinander abgeschieden waren und es konfessionelle Unterschiede gab. So hat sich die Sprache ausdifferenziert. In Schkol spricht man vorwiegend Wallada.
Und mitunter sind die einzelnen Idiome auch für romanisch Sprechende untereinander gar nicht so leicht zu verstehen.
Also man muss sich wirklich ein bisschen damit auseinandersetzen und das ein bisschen lernen. Als ich bei der Lia Romancia angefangen habe, waren meine Vorgesetzten alle, haben Sursilvan gesprochen, also aus der Surselva im Vorderrheingebiet. Und dann habe ich beschlossen, komm, ich pauke das jetzt. Ich lese jetzt Literatur und schreibe mir Wörter raus und frage meinen Kollegen Andreas, was das bedeutet. Und dann kommst du so ein bisschen rein und merkst auch, aha, diese Vokale werden da so verändert und das ist anders und dann kannst du diese Regeln anwenden und dann geht es schon.
Neben den 5 Idiomen gibt es auch eine weitere Variante, die Standardsprache sozusagen, das Rumansch-Grischun. Und das ist auch die Amtssprache. Aber es gibt eine gemeinsame romanische Schriftsprache, die eben auch Amtssprache ist, das Rumansch-Grischun.
Für Jana hat das Romanisch auch eine emotionale Bedeutung.
Es ist eine, auch einfach meine Sprache, wie eure Deutsch ist. Und weil es aber eine Minderheitensprache ist und eine kleine Sprache, die sich immer in der Gegenwart einer anderen befindet, immer, ist es eine größere Sache irgendwie. Ja, das ist vielleicht schön zu sagen, je kleiner die Sprache, desto größer ist sie eine Sache.
Die Sprache werde dann viel mehr zu einem Identitätsmerkmal, findet Jana. Ob es etwas gibt, das sie nur auf Romanisch, aber nicht auf Deutsch, Englisch, Italienisch oder Französisch ausdrücken kann, haben wir sie gefragt.
Also es gibt so gewisse Wörter natürlich. Mehrsprachig sein heißt immer auch die Welt auf mehr als eine Art und Weise zu verstehen und zu benennen und aber eben auch dann zu erleben und dementsprechend zu handeln. Also es gibt Wörter, zum Beispiel, wir haben das Wort Bäder, ist ein schönes Beispiel, das heißt, also man kann sagen, eine Bäderpartei, das heißt, ich habe mehr oder weniger, ich habe Zeit für dich, aber es ist mehr als Zeit, es ist auch eine Ruhe und eine Muße und eine Entscheidung, mir Zeit zu nehmen für dich. Sonst sagst du einer Temp-Partei. Das ist Zeit einfach.
Und auch wenn wir zwei sie nicht verstehen, was für eine schön klingende Art und Weise, die Welt zu verstehen. Wir setzen uns mit Jana in den Garten vor dem Museum. Auf eine Bank im hohen Gras und mit Blick auf den Inn und die Berge. Und bevor wir uns von Jana verabschieden, liest sie uns nochmal vor. Eines ihrer Gedichte auf Romanisch.
Volver il zömmim, reiver sül spi, passage per avi, porta, fenestra, porta. Mai nu guardare val. Il tschür del got, mes lü zuppa.
Bevor wir Jana getroffen haben, haben wir Peter und Sabina nach ihren Lieblingsorten und ihren Empfehlungen in Schkol und Umgebung gefragt. Neben Dorfkern und Quellen war das für beide vor allem ein Ort, der Schweizerische Nationalpark. Um also neben der Architektur, der Kulinarik und der Kultur in und um Schkol auch die Natur der Gegend kennenzulernen, fahren wir dorthin. Früh am Morgen geht es für uns los. Wir fahren von Schkol nach Zernetz.
Hi, guten Morgen.
Hey, ciao, Jonas.
Jonas, hi.
Salut.
Freut mich.
Diese freundliche Begrüßung bekommen wir von
Tamara Estermann. Ursprünglich aus der Innerschweiz, habe Geografie studiert und arbeite seit 5 Jahren beim Schweizerischen Nationalpark in der Geoinformation.
Wir treffen Tamara Estermann beim Nationalparkzentrum in Zernetz. Dem wollen wir später auch noch einen Besuch abstatten. Vorher aber besuchen wir den Nationalpark selbst. Wir fahren gemeinsam mit Tamara zu einem der Parkplätze im Nationalpark, den Ausgangsorten für Wanderung. Wir sind mit dem Auto unterwegs. Die Parkplätze sind aber genauso gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.
Leider quert ja die Ofenpassstraße. Ja, die geht mitten durch den Nationalpark. Aber das ist halt auch praktisch,
ja.
Wenn wir da an die Ausgangsorte hinkommen.
Der Schweizerische Nationalpark ist der größte Nationalpark der Schweiz. Und ich könnte noch viele weitere Superlative nennen, um ihn zu beschreiben. Denn er ist der einzige. Seit 111 Jahren. Das macht ihn zum ältesten Nationalpark der Alpen.
Der Park wurde 1914 gegründet. Parkgründer waren Naturforscher. Es waren auch Biologen. Oder ein Biologe dabei und ein Einheimischer. Also konkret Karl Schröter, Stephen Brunies. Und Paul und Fritz Sarrazin.
Heute umfasst der Schweizerische Nationalpark 170 Quadratkilometer. Und ungefähr 100 Kilometer Wanderwege führen hindurch. Ein paar Kilometer davon lernen wir jetzt kennen. Tamara hat eine kurze Wanderung für uns geplant. Und wahrscheinlich hört man es. Als wir da sind, regnet es ein wenig. Ausnahmsweise, versteht sich.
Gut. Heute auf unserer kleinen Tour bewegen wir uns von P8, das ist eben der Parkplatz 8, von hier, diese Strecke, nach 1950 Meter auf die Alpstaffel Tschod. Wir gehen da vielleicht ein kleines Stückchen hoch, um noch in diese Schlucht zu sehen. Mhm. Und dann laufen wir hier runter und kommen zurück zum Parkplatz.
Bevor wir starten, erläutert Tamara uns die wichtigste aller Regeln hier im Nationalpark.
Das Wichtigste ist, wir dürfen die Wege nicht verlassen.
Auf dem Weg begegnet uns eine Schulklasse, die eine pädagogisch begleitete Tour durch den Nationalpark macht. Gar nicht so viel anders als wir eigentlich. Tamara erklärt uns nämlich an vielen Ecken des Nationalparks, was den so auszeichnet. Der Schweizerische Nationalpark steht für echte Wildnis.
Es gibt die sogenannte Internationale Naturschutzunion, die Reservate wie den Nationalpark in unterschiedliche Schutzklassen unterteilt. Der Schweizerische Nationalpark gehört zur Kategorie 1a, also der höchsten. Er ist ein sogenanntes Wildnisgebiet.
Die Verwilderung der Landschaft, die ist für die Nationalparkgründer schon 1914 oberste Priorität. Im Nationalpark führe die Natur uneingeschränkte Regie. So steht es auch heute noch auf der Website des Nationalparks. Jeder menschliche Einfluss soll im Nationalpark also minimiert werden. Tamara zeigt uns ein Beispiel. Das Totholz, das überall im Wald rumliegt, durch den wir gerade laufen.
Also und ihr seht, dass es eben auch diese Verwilderung, diese Rückentwicklung nach der Parkgründung, als man eben nichts mehr gemacht hat, das nennt man Rewilding. Also diese Verwilderung wieder der Landschaft, wenn man sie nicht pflegt, wenn man einfach nichts tut. Und ein großes Zeichen sind diese abgestorbenen Bäume.
Die abgestorbenen Bäume sind besonders wichtig für Insekten und Käfer, aber auch für Mikroorganismen wie Pilze, die darin leben.
Was macht man normalerweise mit Wäldern? Man nutzt sie, oder? Man schlägt sie, man pflanzt wieder an. Und da willst du natürlich keine abgestorbenen Bäume, weil die nutzt du für Möbel oder ja, für den Hausbau. Und hier lassen wir die Bäume einfach so alt werden, wie sie halt werden. Und studieren oder beforschen diesen Zyklus.
Entlang des Weges halten wir nicht nur nach Bäumen und Pflanzen Ausschau, sondern auch nach Murmeltieren. Besonders dann, als wir nach einem kleinen Marsch auf einer Alp ankommen. Die Murmeltiere beobachtet Tamara hier nämlich regelmäßig.
Wonach müssen wir die Augen aufhalten?
Murmeltiere.
Ah, ja. Aber das wäre toll.
Wir blicken entlang der Fläche, immer auf der Suche, ob sich ein Murmeltier zwischen Steinen und Büschen regt oder ob eins von ihnen pfeift.
Aber da nicht Gefahr im Verzug, wenn die pfeifen.
Ah ja, okay.
Ja,
das ist ein Warnsystem.
Das ist ein Warnpfiff. Das ist ein Warnruf. Da kommt jemand. Wobei, sie sind sich also stark gewohnt. Die wissen ganz genau, dass hier diese komischen Menschen nur auf den Wegen laufen. Naja, nee, sie kennen das.
Auf der Alp laufen wir weiter, bis wir an eine kleine Holzhütte gelangen. Man blickt auf die Berge rundum, das Gras und die Nadelbäume. Die sind auf dieser Alp auffällig klein. Und auch das hat damit zu tun, dass der Natur hier freien Lauf gelassen wird. Tamara erklärt uns.
Dann kamen aber die Hirsche. Und die kamen, weil es halt geschützt ist, kamen die. Die wussten, wo hier das Schutzgebiet ist. Die waren ziemlich clever.
Und sie wussten, sagt Tamara, dass hier richtige Leckerbissen auf sie warten. Frisches Gras zum Beispiel. Oder noch besser.
Ja, die Jungpflanzen, die essen die Triebe.
Wie ein Rasenmäher.
Wie ein Rasenmäher, genau. Wir sagen immer die Biorasenmäher. Das sehen wir dann in der Ausstellung gut. Oder? Und die gehen eben auf diese Triebe von den Bäumen. Mhm. Ja. Und jetzt, was passiert mit der Pflanze, wenn das jedes Jahr radikal abgefressen wird? Die bleiben halt klein.
Ja.
Die kommen gar nicht auf.
Ja.
Oder? Und die wachsen eigentlich mehr in die Breite dann als in die Höhe.
Mhm.
Ja. Und irgendeinmal ist aber der Radius so breit, dieser Fichten, oder ja, vor allem Fichten, dass sie nicht mehr zum Zentraltrieb hinkommen.
Das heißt, stellt euch vor, die Bäume auf dieser Alp sehen viel mehr aus wie Pyramiden als klassische Nadelbäume. Und das Gras ist dank der Biorasenmäher immer ordentlich bearbeitet. Oder eher war, denn die Hirsche, die bekamen vor kurzem Gesellschaft von ihm.
Der Wolf ist eingewandert in den Nationalpark. Und durch die Präsenz des Wolfes verändert sich natürlich noch mal vieles. Oder? Das gibt Dynamik, das ist der Top-Prädator hier. Und der frisst seine Hauptbeute, oder? Natürlich Rothirsche und Gämsen. Und die Rothirsche werden dadurch mehr gestört, die sind viel aufmerksamer, die fressen hier weniger.
Gerade auf so einer offenen Fläche wahrscheinlich.
Ganz
nicht.
Genau.
Seitdem kann man zum Beispiel beobachten, wie das eigentlich glatt gemähte Gras wieder höher wird. Weil die Hirsche hier nicht so ungestört fressen können wie früher.
Das heißt, es ist relativ komplex, was da passiert.
Mhm.
Und das höhere Gras, man kann sich auch fragen, wenn das höher wird, gibt es dann wieder mehr Kleinsäuger, also mehr Mäuse, die sich verstecken können. Also das hat einen großen, großen Einfluss.
Ja. Mhm. Aber damit ja nicht genug, denn auch das Bündner Wappentier gibt es hier im Park.
In Italien der König, der hatte große Jagdgebiete. Und da lebte der Steinbocknoch. Man hat die, also nicht den Nationalpark, aber ein Zoo, ein Schweizer Zoo in der Ostschweiz. Die haben die Tiere von diesem Jagdgebiet, vom König, vom italienischen König, haben die geklaut. Diese Steinböcke. Und im Zoo wurden die dann aufgezogen, gezüchtet und wir haben diese von diesem Zoo. Ja, 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 die stammen aus dem Zoo. Und man kann sich natürlich...
Gerettet vom italienischen König.
Ja, also gerettet, nee, geklaut eigentlich.
Ja.
Wirklich geklaut, also effektiv gestohlen. Ja, und über diesen Zoo und dann hierher gelangt. Ja, ganz genau. Ja, also die sind wieder hier, die Steinböcke seit 1920 und dann natürlich die Bartgeier.
Und diese Bartgeier?
Die sind ganz spannende Tiere, die haben eine Flügelspannweite von fast 3 Metern.
Junge Bartgeier wurden 1991 im Park ausgesetzt, bewacht und gefüttert. Seitdem leben auch sie hier. Und während die Jungtiere Fleisch fressen, ernähren sich die ausgewachsenen Vögel von Knochen.
Das ist ganz speziell vom Knochenmark. Also, und das heißt, sie jagen die Tiere nicht selbst, also eine Gämse oder ein Hirschkalb oder so, sondern wenn ein Kadaver rumliegt.
Wenn eine Gams abstürzt. Oder
eine Gams abstürzt oder eben heutzutage vom Wolf gerissen wird, gehen sie ans Kadaver, schnappen sich Knochen. Wenn der zu groß ist, fliegen die hoch und lassen ihn runterfallen, dass der zerkleinert wird, zum Teil noch. Und dann fressen sie ihn ganz. Also komplett. Sie schlucken ihn, also sie können ja nicht zerbeißen, sondern sie schlucken ihn ganz. Und dann die Magensäure ist so stark, dass dieser Knochen zersetzt wird.
Aber hier müssen wir uns und vor allem Tamara nun leider stoppen und euch bitten, die Flora und Fauna bei einem Besuch selbst nachzuvollziehen. Sonst erzählen wir hier noch eine ganze Weile. Wir laufen also von der Alp zurück durch den Wald in Richtung Parkplatz und haben mit unserem Murmeltierwunsch fast abgeschlossen.
Wenn wir jetzt ein Murmeltier verpassen würden, wäre ich traurig. Das wäre schlimm.
Als sich plötzlich doch was tut.
Guckt, das könnte jetzt wirklich mega schön gucken. Hier kann man scharf stellen. Das ist da, komm da.
Ah ja, ich sehe. Der eine Strauch ist davor. Da ist es. Süß, wie es da sitzt.
Siehst du es schon?
Ja, total. Jetzt gucken. Er sitzt da ganz entspannt auf seinem. Auf so einem Felsen.
Mission completed.
Und doch noch ein kurzer Funfact von Tamara: Murmeltiere machen zwar Winterschlaf, wachen aber alle 2 Wochen auf, um ihr Geschäft zu verrichten. Der Satz, ich habe geschlafen wie ein Murmeltier, ist also mit Einschränkung einzusetzen.
Vom Parkplatz aus machen wir uns zurück auf den Weg nach Zernetz. Denn dort wartet das Nationalparkzentrum mit einer ganz besonderen Ausstellung auf uns. Denn das 111. Jubiläum seit Gründung haben die NationalparkbetreiberInnen zum Anlass für eine Ausstellung genommen, die bis März 2027 läuft. Die Ausstellung heißt Immer Wilder.
Sie zeigt anhand von Bildpaaren auf, was sich in mehr als einem Jahrhundert im Park verändert hat. Die Bildpaare zeigen ein und denselben Ort 2-mal. Einmal zu einem Zeitpunkt innerhalb der letzten 3 Jahre und einmal vor ungefähr 111 Jahren.
Wir wollten eben genau dieses Rewilding zeigen. Die Basis sind Fotografien, immer eine historische Fotografie, die wir in Archiven suchen gegangen sind. Wir haben da viel Recherche betrieben. Und wir sind sehr glücklich, weil wir haben die Parkgründer, wir haben die Forschenden, wir haben Reisende, wir haben lokale Fotografen, wir haben Parkmitarbeitende, die alle Bilder gemacht haben.
Und die Entwicklung, die wird mit Blick auf die dutzenden Aufnahmen deutlich. Aber
ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, diese Zeitdauer, dass es enorm viel Zeit braucht, dass sich die Natur diese Zeit auch nimmt und dass die Natur eigentlich stark ist. Oder? Ich staune immer wieder, Infrastrukturen, die brauchen permanente Pflege, damit wir sie nutzen können. Und die Natur, die erneuert sich einfach selbst und die nimmt sich eigentlich, was sie will.
Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an unsere Tour durch Zürich in der letzten Staffel. Eine der vielen Geschichten aus der Geschichte drehte sich um Konrad Röntgen. Und der begegnet uns hier, wieder.
Ja, da hat er eine kleine Ecke und wir sind sehr glücklich, dass wir auch Originalexponate von Röntgen zeigen können.
Genauer gesagt, sein Hut.
Sein Filzhut, den er immer auf der Jagd getragen hat.
Und seine Fotokünste.
Das älteste Bekannteste kommt von ihm.
Ja, genau. Und weil er Reisetagebuch geschrieben hat, wissen wir auch ganz genau, von wann das stammt. Vom 14. September 1895. Er hat 2 Monate, nachdem er hier war, hat er eigentlich die Röntgenstrahlen entdeckt.
Denn Röntgen war als Hotelgast in der Region und als leidenschaftlicher Fotograf verantwortlich für die erste Fotografie des Nationalparks. Und wir stehen vor diesen Bildern, die Teil der Ausstellung sind.
Tamara führt uns durch die Räume im Nationalparkzentrum.
Bilder, die wir hier zeigen, die verbinden wir mit unseren Resultaten aus der Langzeitforschung und verpacken das in Geschichten und zeigen das hier den Leuten.
Und wir setzen uns gemeinsam in eine ruhige Ecke zwischen Bildpaaren von Wald, Wiesen und Gewässern.
Auf ihnen sieht man, was passiert, wenn Menschen nicht eingreifen. Der Nationalpark wird immer wilder. Aber die Einflüsse der menschengemachten Klimakrise, die sind natürlich auch im Park spürbar.
Alleine die Temperatur, die sich da von 1917, als man die ersten Messungen gemacht hat, bis 2022, ist die Durchschnittstemperatur um 1,9 Grad gestiegen. Also allein das, das ist jetzt über die Zeit eine große Veränderung. Und mit dieser Temperaturveränderung bewegen sich auch die Tiere. Und die gehen bergwärts. Ne? Zum Beispiel eine Schnecke, die gefleckte Schnirkelschnecke, die 1920 beforscht wurde, die lebt heute bis 150 Meter weiter oben im Gebirge. Oder auch die Schneehasen. Die haben sich nach oben bewegt. Ihr Habitat wird kleiner, oder? Die Berg, das Gebiet, die Fläche wird kleiner, je weiter nach oben wir uns bewegen.
Ein anderes Beispiel ist die Schneedecke.
Die geht früher weg, oder? Solche Dinge erkennt man gut. Und sonst sind halt die Veränderungen schon langsam. Eben, die Schnecke auch in 100 Jahren 150 Meter, oder? Das muss man wirklich forschen, damit man das merkt.
Die Forschung und die Arbeit im Nationalpark, das merkt man schnell, ist für Tamara mehr als ein Beruf. Bei der Frage nach ihrem Lieblingsort im Schweizerischen Nationalpark kann sie sich nur sehr schwer für einen einzigen entscheiden.
Den Lieblingsort. Ich gehe überall eigentlich gerne hin, auf diesen 100 Kilometern Wanderweg.
Besonders spannend finde sie es aber dort, wo man Tiere beobachten kann.
Und wir haben vom Bartgeier gesprochen, den sieht man an vielen Orten. Man hat eigentlich fast Pech, wenn man keinen sieht. Und das macht es für mich aus. Der ist jetzt heimisch, der war ausgestorben. Und eben das ist auch eine Art Rewilding. Wir haben etwas nachgeholfen als Mensch da, halt trotzdem. Aber der ist hier wieder heimisch. Wir haben 5 oder 6 Paare, die hier brüten, jährlich.
Tamara erwähnt auch die Gämse.
Das ist die Brunft. Die findet im November statt bei den Gämsen. Die rennen da, die Männchen, die jagen sich die Hänge hoch. Das finde ich etwas vom Faszinierendsten hier im Park. Also, im Winter sind die Wege geschlossen. Wenn es Schnee hat, sobald man die Wege nicht mehr sieht, schließen wir die Wege. Dann gehört der Park der Natur. Und wenn wir Glück haben, gibt es im November noch keinen Schnee. Da kann man dieses Spektakel der Gamsbrunft noch beobachten. Ja, das ist eine Freude. Das ist eine große Freude, weil ich würde zuerst natürlich mit dem Bus anreisen, mit dem öffentlichen Verkehr. Dann steigt man aus und man hat schon diesen wunderbaren Geruch, diesen Waldgeruch in der Nase. Und vor allem, wenn die Sonne aufs Holz scheint, auf die Bäume scheint, auch auf den Waldboden scheint, das ist unbeschreiblich gut. Du kennst ihn, oder? Diesen Geruch. Das ist wunderbar. Es muss schön Wetter sein. Aber das haben wir ja meistens hier.
Und auch uns war es eine Freude. Wir öffnen und schließen noch ein paar Klappen mit Bildern von 1914 und 2025 und verabschieden uns von Bartgeier, Steinbock, Wolf, Murmeltier, von Flüssen, Bergen und Wiesen und von Tamara.
Und nachdem uns die Tour dieser Folge nun durch den Dorfkern von Schkol, entlang unterschiedlicher Mineralwasserquellen, der Geschichte der rätoromanischen Sprache und zum Schweizerischen Nationalpark geführt hat, beenden wir sie. Für den Moment. Und sagen:
Buona Nacht, dorma bein, in sömdja dusch. Also gute Nacht, schlaf gut und träum süß.
Aber bevor wir alle die Augen zumachen und von Bartgeiern träumen oder von Ziegen, die Mineralwasser trinken, noch ein ganz kurzer Hinweis. Ein Halt auf unserer Rundreise des Alpine Circle steht noch aus. Wir steigen aus in Pontresina. Was dort auf uns wartet, das hört ihr in 2 Wochen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne und abonniert ihn. Dieser Podcast wurde produziert vom Studio ZX im Auftrag von Graubünden Ferien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ein kurzer Hinweis noch. Wenn ihr die Highlights des Alpine Circle selbst erleben wollt, dann könnt ihr das. Und zwar auf der Rundreise durch Graubünden von Zeitreisen. Den Link zur geführten Reise, den packen wir euch in die Shownotes.